Aber wo ich mit ihr streiten würde, ist die Frage, ist die Wirtschaftsnähe einer Partei verwerflich?
Also ich habe das Gefühl, jungen Menschen reicht es langsam. Und diese Maskenaffäre hat so dieses Fass nur noch mal ein bisschen zum Überlaufen gebracht, dass wir uns denken, ja mein Gott, jetzt erst recht nicht mehr.
Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
Also Aufnahmen laufen.
Ja.
So, Mikro ruhig nah ran.
Okay. War da Semi drauf?
Ja, ich weiß gar nicht, wo das alles immer herkommt. Vielleicht sollten wir das mal sauber machen. Ja. Also wenn das der Cutter sieht, schneid das doch mal vorne mit rein. Ich verspreche hiermit, dass nächste Woche die Mikros wieder sauber sind. Ich glaube, das sind wirklich Haare von deinem Hund, Thomas.
Ja, aber dann sind sie schon seit Wochen drauf.
Okay. Ich habe gestern in einem Interview das Wort mütend gehört in Bezug auf die Pandemie. Sagt dir das was? Also einfach nur die Zusammensetzung aus müde und wütend, um das mal.
Ich hätte jetzt gedacht, ob es vielleicht was mit mutig zu tun hat.
Nee, leider nicht. Es beschreibt so den Zustand, in dem sich, glaube ich, viele Bürgerinnen und Bürger in Deutschland gerade befinden. Man ist irgendwie müde vom Lockdown und von der Bundesregierung. Man ist aber auch ein bisschen wütend, gerade bei, also ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust mehr, morgens die Nachrichten zu schauen, weil jeden Tag, wir wollen ja heute hier auch über die CDU sprechen, wir wollen über die Bundesregierung sprechen, wir wollen über die aktuellen Corona-Maßnahmen sprechen, aber jeden Tag, und ich weiß nicht, ob es dir da so auch geht, passiert etwas Frustrierendes.
Ja, aber ich muss dir ganz offen sagen, ich lasse das nicht so weit persönlich an mich rankommen, dass ich jetzt da müde werde oder schlapp werde oder richtig wütend. Ich habe mal den Begriff zornig erwähnt. Also wenn so dumme Entscheidungen getroffen werden, wie das Thema Osterruhe, wo man glaubt, man könnte eine Volkswirtschaft für einen Tag abknipsen und die gesamten gesetzlichen Regelwerke nicht kennt, ne, dann macht mich das zornig. Aber zornig ist jetzt kein Dauerzustand, sondern es ist dann auch vorbei.
Aber gerade Thema Osterruhe ist, glaube ich, ein ganz guter Einstieg. Blickst du noch durch? Also was gilt denn jetzt an Ostern? Worauf muss man sich denn jetzt nächste Woche, der Podcast kommt ja jetzt eine Woche vor Ostern online, worauf müssen wir uns denn einstellen? Müssen wir irgendwas beachten? Ich glaube, viele Leute sind da jetzt gerade auch ein wenig verwirrt.
Na gut, ich meine, wir haben zumindest eines, der Gründonnerstag, da kannst du wieder einkaufen.
Ja.
Punkt.
Es sollte ja quasi... Es sollte
eigentlich kompletter Shutdown sein.
Genau, bis am Samstag durften Lebensmittelgeschäfte geöffnet haben.
Aber du kannst im Grunde, ein BMW kann am Donnerstag wieder produzieren und du kannst einkaufen. Und das ist diese Osterruhe ist, die Kanzlerin verordnet hat, ohne mit irgendwelchen Fachexperten Rücksprache zu halten. Diese Osterruhe ist in der Form gekippt.
Ich glaube, genau 24 Stunden hielt das an. Für 24 Stunden hatten wir diesen Osterruhenplan und dann wurde ja alles wieder zurückgezogen.
Ja, weil du kannst ja nicht eine Volkswirtschaft ausknipsen. Allein das Thema Lohnfortzahlung in so einem Fall, das ist überhaupt nicht geregelt. Ja. Das heißt, wer soll dann bezahlen? Sollen dann die Firmen den ausgefallenen Tag bezahlen? Bezahlt die Regierung den Tag? Das heißt, du knippst so ein Land aus und hast im Grunde auf einmal 7 Milliarden vernichtet.
Ja. Du weißt, wirtschaftlich bin ich nicht so stark und auch nicht so stark
wie du. Das macht ja nichts aus, aber du repräsentierst einen gesunden Menschenverstand.
Ja, und genau, und dieser Menschenverstand, ich glaube, ich bin eher stark, was Menschenverstandsthemen oder was politische Themen angeht. Und gerade dieser Zickzack-Kurs von der Regierung, also wir sprechen hier über Lockerungen und hier steigen wieder die Zahlen und hier machen wir wieder was dicht. Und dann gibt es eine Osterruhe und da gibt es die Osterruhe irgendwie doch nicht. Und parallel tauchen immer mehr Skandale und Maskenaffären auf. Also ich bin verwirrt. Und ich habe keine Lust mehr. Und mir fehlt wirklich, und dass ich das mal sage, mir fehlt wirklich mal so ein fester, strukturierter Plan. Und ich glaube, da spreche ich für einige, auch in meiner Generation, wir wissen doch überhaupt nicht mehr, was wir denken sollen. Ja, dann werden irgendwelche Modelle in Thüringen getestet, jetzt will das Saarland diese Modelle auch übernehmen, dann darf man nach Mallorca fliegen. Selbst Menschen aus Spanien dürfen irgendwie nicht nach Mallorca fliegen, man soll nicht in den Urlaub, aber wie gesagt, nach Malle fliegen ist irgendwie doch okay, aber auch nicht. Was sollte ich überhaupt noch glauben in dieser Pandemie?
Ja, aber das wird sich auch eine Weile nicht mehr ändern.
Ja.
Weil es sind zwei große Fehler passiert, die nicht mehr rückwirkend so repariert werden können. Erstens eine lückenhafte Impfstoffbestellung.
Ja.
Das heißt, im Grunde das, was andere Länder machen konnten, wie Israel, wie die USA, wie Großbritannien, sozusagen strukturiert durchimpfen.
Ja.
Das ist bei uns nicht möglich gewesen in Europa. Und zum Zweiten, wir sind mit dem ganzen Thema Testen nicht auf die Reihe gekommen. Das heißt, dass die öffentliche Verwaltung ist nicht imstande, geordnet und skaliert wichtige Schutzprozesse durchzuführen.
Ja,
und nachdem das am Anfang nicht geklappt hat, ist natürlich alles, was darauf kommt und folgt, stümperhaft. So, und dann kommt auf dieses Stümperhafte, kommen im Grunde Hauruck-Entscheidungen, die weil du versuchst dann, du hast keine Systematik im Vorgehen und dann versuchst du sozusagen Löcher zu bessern und verordnest eine Osterruhe. Dann kommen die Experten ein paar Stunden später und sagen, liebe Frau Merkel, das geht überhaupt nicht.
Mhm.
So, und dann kommt im Grunde dieser Zickzackkurs. Ich glaube, wir werden erst dann wieder in einigermaßen passables Fahrwasser kommen, wenn wir tatsächlich genügend Impfstoff haben, die Impfprozesse gut laufen und wir zu regelmäßigen Tests kommen.
Ja, was ich interessant finde, das habe ich gestern gesehen beim Monitor, da haben zwei Unternehmer, die wollten anonym bleiben, deswegen weiß ich nicht, wer genau sie sind, aber sie haben auf jeden Fall mit der Beschaffung vor allem von Masken, mittlerweile aber auch von Schnelltests zu tun und die berichten, dass exakt das gleiche Geschäft, das mit den Masken passiert ist, ja, was einem Nüßlein oder Hauptmann und Co.,
ja,
dass das gerade weitergeführt wird. Sie haben keine Namen genannt und ob das alles stimmt, weiß ich natürlich auch nicht, aber dass genau das gerade wohl auch mit Schnelltest passieren sollte. Um da mal auch auf diese Affäre, wir wollten ja hier heute auch über die CDU und CSU sprechen. Was ist denn da deine, ich meine, und ich möchte dir, also ich hoffe, du steckst nicht in einer dieser Affären mit drin, aber du bist ja auch ein sehr wirtschaftsnaher Politiker,
ja,
ein Politiker, der aus der Wirtschaft kommt. Wie ist denn überhaupt deine Meinung zu der, also ich war mir nämlich da unsicher, ich glaube, wir sind da gar nicht...
Was vermutest du denn?
Ich glaube, also ich hoffe, dass du damit auch ein Problem hast. Ich denke, dass wir grundsätzlich da gleicher Meinung sein könnten. Vielleicht meine Meinung noch ein wenig radikaler ist, aber ich denke nicht, dass du es, ich hoffe nicht, dass du es für gut heißt, Millionen oder sechsstellige Summen abzukassieren, gerade wenn es um die Vermittlung von Masken in einer Pandemie geht.
Also das ist erstens moralisch verwerflich.
Ja.
Zweitens verstößt es gegen die Richtlinien des Bundestags, der Offenlegung. Da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Und es gibt ja auch Ermittlungsverfahren, einen Anfangsverdacht der Korruption. Das heißt im Grunde auf drei Ebenen, Ist das nicht akzeptierbar?
Ist es ein Zufall, dass das in einer Partei gerade so stark passiert?
Naja gut, ich meine, die CDU-CSU hat 244 Abgeordnete und davon stecken vier oder fünf im Sumpf. Und in zwei unterschiedlichen Sümpfen, ein Aserbaidschan-Sumpf zum einen und der Maskensumpf zum anderen. Also ich wäre,
wenn das nur fünf Abgeordnete sind, ist das wohl nicht so schlimm, meinst du?
Nein,
der Anzahl.
Die interessante Frage ist ja, wann wird es systemisch?
Aha.
Also wann sieht man, dass in dieser Partei systemisch korruptionsanfällig ist?
Ja.
Und da so weit bin ich noch nicht. Aber auf der anderen Seite, ich meine, wir kennen viele Skandale, die am Anfang als Einzelfälle abgetan werden. Und je mehr man sich damit beschäftigt hat, sie tatsächlich richtige Vernetzungen und Verzweigungen gehabt haben. So, aber das Urteil kann ich mir dann erst fällen, wenn. Deswegen, ich fand das, Christian Lindner hat gestern in einer Rede klar und deutlich gesagt, dass er sich dagegen verwehrt, wenn man von einem Unionssumpf spricht. Mhm. Also ich finde es amoralisch, illegitim und wahrscheinlich auch gesetzeswidrig. Und finde es wichtig, dass da entsprechende Sanktionierungen und im nächsten Schritt auch Strafen kommen. Aber ich bin noch nicht so weit, dass ich sagen würde, Ja, das kommt daher, weil die CDU, CSU wirtschaftsnah ist. Denn am Schluss, lass mich mal, ja. Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne Wirtschaft ist alles nichts.
Das ist deine Meinung.
Naja, ich meine, was ist denn deine Meinung?
Naja, ich finde es grundsätzlich erstaunlich, dass halt eine Partei, weil du jetzt sagst, ja, und es sind nur 4 oder 5 Abgeordnete, dass aber genau diese Partei ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder die Offenlegung von solchen Geschäften versucht hat zu boykottieren. Also gerade die CDU, CSU hat sich immer wieder gegen Sachen wie ein Lobbyregister gestellt. Und da finde ich schon bemerkenswert, dass diese Partei nun jetzt so viele Skandale hat. Also das dürfen wir ja auch nicht vergessen.
Ja, es sind jetzt wahrscheinlich 244, 5 Leute, das sind 2%. So, also wenn das beginnt, um das mal zu sagen, angenommen, wir sprechen da über 12, 15 Abgeordnete, dann würde ich wirklich über ein systemisches Problem bei der CDU, CSU nachdenken. Aber Stand heute mit 2 unterschiedlichen Fällen, nein. Ja. Also ich verstehe die Hysterie, die auf dich gepackt hat, dass du dann sagst, okay, Wirtschaft und gegen Lobbyregister und jetzt diese Skandale. Aber das ist jetzt zuallererst mal eine Addition von unterschiedlichen Sachverhalten, aus der ich nicht schlussfolgere, dass die gesamte Union ein Problem hat.
Na ja, nun schauen wir zum Beispiel mal auf die nächste Bundestagswahl. Die Umfragewerte der Union sind so niedrig wie noch nie in den letzten Jahren.
Die Strafe.
Genau, aber also anscheinend hat das ja doch einen Effekt und eine Wirkung auf die Wähler und Wählerinnen. Also, ja, aber das, was du jetzt sagst auf dem Motto, es sind nur 2%, nur 2% verliert aber leider die
Wähler. Ja, das ist eine ganz andere Sache. Die Wählerinnen und Wähler, die reagieren ja genauso wie ich.
Ja.
Die sagen, ist das moralisch, ist das legitim, ist das illegal und bilden sich ihre Meinung.
Ja.
So. Mich würde es nicht abhalten und ich würde nie sagen, dass man eine CDU nicht wählen kann. Aber es gibt dann auch Wähler, die sagen, die nie mehr. Punkt. So, und das ist die Strafe des Marktes.
Ja.
Jetzt kann man nämlich, man kann relativ simpel sagen, da haben Abgeordnete einer Partei so gehandelt. Das haben viele Menschen subjektiv so wahrgenommen und der Markt der Wählerschaft reagiert. Und 2% ist verdammt viel für die Union.
Ist eine Bundesregierung in deinen Augen ohne die CDU, CSU möglich?
Natürlich ist sie möglich. Mhm. Also ich sag mal simpel, ich kann mir durchaus eine Ampel vorstellen.
Ja, ja.
Dann wird die Rolle meiner Partei sein, das Schlimmste zu verhindern. Bei einem Jamaika, da wäre ja dann eine CDU dabei, da sehe ich mehr optimistische Gestaltungspotenziale.
Was meinst du mit das Schlimmste zu verhindern?
Ja, ein Linksruck im Lande. Ne, das Thema bedingungsloses Grundeinkommen.
Also genau das, was mir, also du meinst, bin ich das Schlimmste, was du verhindern
kannst? Nein. jetzt drehen wir mal den Spieß um, lieber Fabian. Gehen wir nochmal auf den Satz ein, die Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne Wirtschaft ist alles nichts. Dann hast du gesagt, sagst du. Wie siehst du denn das? Wo kommt Geld und Wertschöpfung in diesem Lande her?
Nun, ich sehe das alles, gerade auch was die Pandemie angeht, ein wenig kritisch, weil ich anfangs ja auch, ich dachte, okay, Fabian, du bist jung und du kennst dich mit solchen Themen auch nicht großartig aus und die werden schon recht haben, wenn sie sagen, man kann die Wirtschaft nicht mal eben runterfahren und das hat schon alles seinen Sinn und Zweck. Wenn wir noch mal ganz ehrlich sind, wir verschulden uns doch nachher und diese Schulden trage ich ja am Ende auch zum großen Teil. Also meine Generation ist nachher die Generation, die, auch wenn Experten immer wieder sagen, wir sind die Gewinnergeneration, eigentlich verlieren wir komplett. Wir losen, wir sind die, die nachher Schulden abzahlen müssen und stemmen müssen.
Nein.
Jetzt verschulden wir uns immer mehr, weil wir zum Beispiel in meinen Augen nie frühzeitig genug wirklich in einen harten Lockdown gegangen sind. Also das, was wir versucht haben.
Aber jetzt vermischst du zwei Sachen.
Naja, ich... Gerne vermische ich zwei Sachen. Ich möchte doch nur sagen, ich möchte mich nicht gegen grundsätzlich gegen die Wirtschaft stellen und über wirtschaftliche Systeme haben wir oft genug diskutiert. Ich glaube nur auch was die Pandemie und die Bewältigung der Corona-Pandemie angeht, wäre es logischer oder am Ende sinnvoller und auch günstiger für die Wirtschaft gewesen, hätte man von Anfang an harte Beschlüsse getroffen, bei denen man möglicherweise für einen kurzen Zeitraum die Wirtschaft mal ein wenig ausgeklammert hätte.
Ja, aber jetzt bringst du zwei Sachen zusammen, die eigentlich nicht zusammengehören. Das eine Thema war, ist die Wirtschaftsnähe der CDU/CSU, ist die mit ein Grund dafür, dass sie korruptionsanfällig ist? Das ist das, die eine Kiste. So, und
da würde ich grundsätzlich ja sagen.
Da würde ich mal sagen, einen Augenblick mal, was ist das Problem? Ist das Problem, wenn ich kirchennah bin, dass ich dann sozusagen eine Ideologie ins Volk trage? Wenn ich Friday for Future nah bin, dass ich dann auf die Straße gehe? Also diese Zusammenhänge, denn die Konsequenz hieße ja eigentlich, wir haben nur noch Soziologen im Bundestag sitzen und Lehrer, die im öffentlichen Dienst sind.
Nee, aber grundsätzlich, wenn ich eine wirtschaftsnahe Partei bin, dass in meiner Partei solche Wirtschaftsskandale passieren, ist ja also relativ logisch. Ähnlich wie du schon sagst, wenn ich klimaschutznah bin, dann gehe ich zu einer Fridays for Future
Demo. Ja, aber nimm halt in der SPD und was da passiert in Frankfurt und in Hessen bei der Arbeiterwohlfahrt. Wo sich die Chefs und Chefinnen im Grunde große Dienstwagen leisten, Gehälter erhöhen etc. Also das ist schon lange her, aber nimm im Grunde den Päderastenskandal bei den Grünen. Mhm. Das heißt, du hast eigentlich in Parteien immer wieder auch Kräfte drin, die ungut sind.
Ja.
Und die Mist bauen. So, und dann muss man dagegen angehen. Und wenn es systemisch ist, dann muss zum einen der Reinigungsprozess ein anderer werden und zum anderen der Sanktionierungsprozess. So, das ist die moralische Kiste. So, und das zweite Thema, da habe ich überhaupt kein Problem. Da kann man trefflich über harten Lockdown und alles stilllegen oder nicht oder wie auch immer nachdenken. Im Nachhinein ist die Chinesen in Wuhan, die haben alles stillgelegt.
Ja.
So, und im Nachhinein kann man trefflich drüber nachdenken, ob unser Lockdown nicht noch schärfer hätte sein können. Aber wir haben damals weder Impfstoff gehabt, wir haben weder Tests gehabt, wir haben nichts gehabt, um das Wiederaufflackern der Epidemie zu verhindern. Also jetzt so Pro und Contra, da kannst du trefflich drüber nachdenken. Da würde ich mit dir aber nicht streiten wollen, weil das ist ein Blick in die Kristallkugel zurück. Aber wo ich mit dir streiten würde, ist die Frage, ist die Wirtschaftsnähe einer Partei verwerflich?
Nun, und da kommen wir auch wieder zu dem Punkt, über den wir schon mal diskutiert haben in einem Podcast, ja. Der Punkt des Berufspolitiker. Also du hast, glaube ich, mal gesagt, dass du grundsätzlich ein Fan bist von Menschen, die breiter aufgestellt sind, im Sinne von, dass sie vor ihrer politischen Laufbahn möglicherweise schon einen Job hatten oder auch danach in einen Beruf gehen. Die Frage ist das wirklich zielführend? Also bist du weiterhin ein Fan davon, dass Politiker auch neben ihrem politischen Amt sich wirtschaftlich absichern, was nachher absichern so weit geht, dass man in irgendeine Maskenaffäre, in einer Maskenaffäre verwickelt ist?
Naja,
jetzt
bringst du zwei Sachen zusammen.
Ach so, schon wieder.
Eine wirtschaftliche Absicherung heißt ja nicht ein Automatismus, dass ich in einer Maskenaffäre drin bin.
Nee, das nicht.
Also ich habe beispielsweise, ich kenne Handwerksmeister, die ihren Handwerksbetrieb nebenher führen. Ich kenne einen Unternehmer im Bundestag, der hat einen Co-Geschäftsführer eingestellt, aber natürlich nach wie vor an den wirtschaftlichen Gewinnen seiner Firma partizipiert. Der wäre ja bescheuert, wenn er die Firma stilllegen täte oder verkaufen täte, denn du bist im Grunde für 4 Jahre gewählt. Das ist sein Broterwerb vorher und das ist sein möglicher Broterwerb nachher. Also, und das führt ja nicht dazu, dass ich, weil ich eine Firma leite, weil ich einen Handwerksbetrieb habe, weil ich Rechtsanwalt bin, das führt ja nicht dazu, dass ich dann in einer Maskenaffäre. Also ich
halte
das abstrus, was du da sagst.
Das nicht. Aber wir haben schon mal darüber gesprochen, sollten PolitikerInnen nicht allgemein darin gestärkt werden, lebenslang diesen Beruf des Politikers, der Politikerin auszuführen? Oder ist es in deinen Augen eine Art Pflicht, dass man, also nebenbei musst du dich auch noch.
Aber du kannst es doch gar nicht lebenslang.
Naja, du kannst dich
als, wir haben alle vier Jahre, wir haben alle vier Jahre Wahlen.
Ja.
So. Und die führen dazu, dass jeder Abgeordnete weiß, dass es zu Ende sein kann. Und zwar radikal.
Ja.
So. Und dass du, und dass es nicht leicht ist, mit 50 eine ganz neue Existenz aufzubauen. So. Also es gibt, diese Debatte wird ja schon lange geführt. Tut man das Risiko der Abgeordneten das so absichern, dass man ihnen ein Schweinegeld bezahlt? Da muss man ganz viel Geld hinlegen. Oder lässt man zu, dass sozusagen jeder auch einer Erwerbstätigkeit nachgehen kann. Also ich halte zum Beispiel jetzt gerade nicht wegen Corona, aber wenn ich auf öffentlichen Bühnen stehe, dann nehme ich auch durchaus ein kräftiges Honorar dafür. Ja, so, das ist, und dann veröffentliche ich das.
Ich wollte sagen, das gibst du aber auch an. Das kann man
ja,
alles.
Ja, und deswegen ist ja dieses Thema der beiden Abgeordneten mit der Maskenthematik oder die Aserbaidschan-Einkünfte von CDU-Abgeordneten. Deswegen sind die ja auch eine Schweinerei, weil sie nicht angegeben worden sind.
Also deine Meinung ist, grundsätzlich Wirtschaftsnähe ist bei einer Partei nicht schlecht und nicht schlimm, solange Nebeneinkünfte angegeben werden und solange da eine vollkommene Transparenz herrscht, gegen die sich ja übrigens die Union jahrelang immer wieder gewährt hat.
Also vor vielen Jahren waren wir auch dagegen und haben irgendwann vor einigen Jahren einen Kurswechsel gemacht und finden so ein Transparenzregister,
Lobbyregister
genau. Finden wir gut. Und die CDU hat jetzt auch gelernt und findet es jetzt auch gut, weil sie gemerkt hat, dass sie da einen strategischen Fehler gemacht hat in der Ablehnung.
Aber ist das...
Ja, also, aber wir haben den Berufspolitiker noch nicht zu Ende. Mhm. Weil das ist ja, was ist denn wirklich die Lösung? Dass wir Menschen haben, die planbare Sicherheit haben, in einem Staatssystem dauerhaft Politiker zu sein, dann sind wir im Grunde bei den Bonzen der alten DDR. Na, die waren ja sozusagen, solange sie in der SED waren und politisch tätig waren, die fast ihr Leben lang abgesichert. So, das ist ja wohl nicht die Lösung.
Aber du kannst auch in einer Partei tätig sein, ohne dass du jetzt ein Amt wie zum Beispiel eines Abgeordneten ausübst, ne?
Ja, aber wenn du Abgeordneter bist, es geht ja um den Berufspolitiker, der im Grunde durch eine Abgeordnetentätigkeit oder durch eine Ministertätigkeit, wie auch immer, Geld verdient, dann ist der vom Willen des Wählers abhängig. So, und damit ist dein Leben genau von Beginn der Wahl für vier Jahre lang planbar. Und hinten dran ist ein Nichts, wenn du nicht dafür sorgst, dass dieses Vakuum irgendwo gefüllt ist. So, deswegen bin ich persönlich sogar der tiefen Überzeugung, dass es klug wäre, wenn viele Abgeordnete tatsächlich ein berufliches Bein haben, auf das sie wieder zurückkehren können, wenn sie nicht mehr gewählt werden. Oder wenn sie aus x anderen Gründen nicht mehr für ein Amt zur Verfügung stehen oder stehen wollen. So, das ist gut und richtig. Und dann gibt es nicht wenige Jobs, die kannst du nicht anknipsen und ausknipsen, sondern wie zum Beispiel der Kollege, der eine Firma hat, die übrigens eine der ältesten Firmen Deutschlands ist, 17. Jahrhundert, Familienunternehmen. Was machst du? Was ist denn da deine Lösung, Fabian?
Ich habe da keine. Also in dem Punkt habe ich, und wie gesagt, ich gebe ja auch offen zu, dass ich wirtschaftlich nicht so gebildet bin wie du und da noch einiges zu lernen habe. Ich stelle mir ja lediglich die Frage, ob es nicht andere Möglichkeiten auch für Abgeordnete geben muss oder könnte, damit gerade solche Maskenaffären, damit solche Korruptionsskandale sich nicht weiterhin häufen. Also
ja, aber jetzt nochmal wirklich zum Faktischen zurück. Es sind 2+2 Abgeordnete von 244, die jetzt da in der, die jetzt beschuldigt sind und mit hoher Wahrscheinlichkeit wirklich etwas gemacht haben, was kriminell ist und gegen die Regelwerke des Parlaments verstößt.
Exakt.
So. Da ist doch eigentlich, zeigt sich doch, dass die Selbstreinigung, die jetzt in Gang kommt, eigentlich eine ausreichende ist. Denn wir werden mit Sicherheit, werden wir dieses Lobbyregister haben. Wir werden mit Sicherheit die Offenlegungspflichten erweitern, dass sowas wie, was ein Philipp Amthor gemacht hat, der künftige Einkünfte nicht angegeben hat. Aber das Regelwerk hat es übrigens auch nicht vorgesehen, weil das von Beamten konstruiert worden ist, die überhaupt keine moderne Vergütungssystematik kennen. So, das wird alles sozusagen jetzt modernisiert.
Und dann wird es nie wieder so etwas wie die Maskenaffäre
geben. Nein, dann wird es wiederkommen, weil Menschen immer ein Schlupfloch finden. So, und dann wird wieder neu, wirklich wird neu gedacht, wie kann man das Schlupfloch schließen. Und dann wird es doch nochmal wieder jemand geben, der einen anderen Trick findet. Also,
das heißt,
du hast ja das Bild einer idealen, sündenfreien Welt.
Nee, das habe ich nicht.
Doch, das ist doch so. Also Menschen, wir können etwas machen, dass alle Menschen gut sind.
Nein, aber ich...
Oder sich gut verhalten.
Aber deine Aussage ist, wir können also gar nicht gegen Korruption vorgehen. Also nach dem Motto, auch wenn wir jetzt ein Lobbyregister einführen, dann würde es das nächste Schlupfloch geben.
Nein, es wird irgendwo Menschen geben, die etwas machen, was in der moralischen Verwerflichkeit ähnlich ist wie das mit der Maskenaffäre.
Und was wäre denn da? Also das heißt, es gibt keine Lösung, die man jetzt.
Doch, du hast für das Thema hast du eine klare Lösung.
Okay.
Das haben wir doch schon besprochen.
Ja.
Du machst ein Lobbyregister, du machst ein sehr differenziertes Lobbyregister, du reformierst die ganzen Offenlegungspflichten des Parlaments und du tust möglicherweise die Sanktionierungen von Fehlverhalten erhöhen. So. Und dann ist für dieses Thema wahrscheinlich ist geregelt, dass es auf lange Zeit niemand auf die Idee kommt, auf die Art und Weise Geld zu verdienen.
Nun
aber ja. Amoralisches Verhalten, das zu der gleichen Debatte führt, wirst du damit nicht ausschließen.
Ja, lustigerweise, das habe ich mir gestern noch notiert, hat mal Harald Schmidt gesagt, mit dem du übrigens demnächst eine Veranstaltung hast.
Ja.
Moral ist in der Politik keine Kategorie, außer man will jemanden schaden. Und Harald Schmidt sagt, er hätte dieses Zitat von Markus Söder aufgegriffen. Das fand ich nur ein bisschen lustig am Rande, weil ich mir auch nicht sicher bin, gerade auch wenn es irgendwie um diese Ehrenerklärung bei den Unionsabgeordneten geht, dass sie jetzt bestätigen, dass sie persönlich keine Gegenleistungen annehmen. Wie weit greift denn so eine Ehrenerklärung? Ne? Also,
naja, sie greift schon hart. Denn wenn rauskommt, dass sie gegen diese Ehrenerklärung gehandelt haben, dann hat das ja sofortige Niederlegung des Mandates, sofortiger Austritt aus der Partei und Ausschluss aus der Partei zur Folge etc.
Ja, das ist klar, aber ich meine auch eher, gerade wenn wir uns nochmal diese Maskenaffäre anschauen, glaubst du, dass das, was deine 2% der Abgeordneten, dass das, was jetzt da aufgedeckt wurde, der ganze Eisberg oder nur die Spitze des Eisberges ist?
Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass es oft Einzelfälle gibt, die im Nachhinein ein Netzwerk an Dreck hervorbringen. Ich weiß aber auch, dass es oft Einzelfälle gibt, die Einzelfälle bleiben. So, deswegen ist, glaube ich, ungeheuer wichtig, dass dieser Parteioffenlegungsprozess und Reformprozess stattfindet. So, und da finde ich das schon eine spannende Sache, dass die CSU relativ schnell, sicherlich aus der Defensive raus, diese Integritätsverpflichtung angefordert hat von jedem.
Ja.
So, und da, ich würde mal vermuten, da gibt's noch ein paar Sünder, die jetzt gedenken, okay, ich gebe das mal so ab und hoffe, heiliger St. Florian, verschon mein Haus, zünd andere an.
Genau, das
meine ich. Da wird es sicherlich noch ein paar geben. Mhm. So, und dann ist der interessante Punkt, ab wann, glaube ich, ist es systemisch? So, dass man sagen kann, hier zieht sich durch diese Partei, ne, das ist auch die gleiche Debatte wie bei der AfD, ist das eine rechtsradikale Partei?
Ja.
Ne, so, an einem bestimmten Punkt sind die Menschen zum Ergebnis gekommen, es ist eine rechtsradikale,
ja,
oder
ja,
viele Menschen. Aber am Anfang, da gab es andere, die im Grunde eurokritisch waren und man hat gesagt, es gibt einen Kampf in der Partei, welcher Flügel siegt und man konnte sie noch nicht als durch und durch rechtsradikal sehen. So. Und so wird es genauso bei so einem Thema sein. Da wird im Grunde sowohl werden Richter wie auch Wähler
ja.
ihre Entscheidung fällen, wann ist etwas ein Systemthema?
Ich würde gerne nochmal genau zu den Wählern und Wählerinnen zurückkommen. Ich kann ja hier immer, also ich soll oft hier für eine ganze Generation sprechen, das ist natürlich schwierig, aber gerade wenn ich mir auch die Zahlen, wenn ich mir die Prognosen, wenn ich mir die Umfragen anschaue, merkt man ja, also auch schon vor der Maskenaffäre, auch schon vor einem Skandal von einem Philipp Amthor, hat die CDU, CSU bei jungen Wählern an Stimmen verloren. Ja, auch wenn man sich Wahlen der letzten Jahre anschaut, sind immer mehr junge ja. Wähler von Parteien wie der CDU, CSU, aber auch in Teilen von der SPD abgesprungen. Jetzt bei der, also wenn man sich jetzt gerade auch die Umfragewerte anschaut, ist das ein ähnlicher Fall. Deswegen, ich glaube, so ein Skandal wie die Maskenaffäre ist nicht der ausschlaggebende Grund, dass junge Menschen wie ich von einer konservativen Partei wie der CDU, CSU abgeneigt sind. Das bestärkt es natürlich nochmal, das gibt immer nochmal so ein bisschen mehr Öl ins Feuer, aber ich habe das Gefühl, dass jungen Menschen schon seit Jahren etwas an der Bundesregierung, also ich meine, der Maskenskandal ist nicht der erste Skandal, der dort passiert. Ja, schauen wir mal zum Beispiel uns eine Politik der Frau Klöckner an oder schauen wir uns einen Andi Scheuer an. Also ich habe das Gefühl, jungen Menschen reicht es langsam. Und diese Maskenaffäre hat so dieses Fass nur noch mal ein bisschen zum Überlaufen gebracht, dass wir uns denken, ja mein Gott, jetzt erst recht nicht mehr.
Ja, ist doch in Ordnung. Du hast dein ganzes Leben lang nichts anderes als Angela Merkel erlebt.
Das stimmt.
Ja, so, und das,
also zumindest
dass bewusst junge, politisch, dass dann junge ne? Menschen sagen, Augenblick mal,
ja.
Das will ich so nicht,
ja.
Ist doch verständlich. Du willst ja auch Veränderung, du willst Reform, du willst Frische.
Ja.
Ich habe einige Regierungen erlebt, ich habe sozialliberale Koalitionen erlebt, ich habe SPD-Grüne Regierungen erlebt und ich habe natürlich auch christdemokratisch FDP regierte und. Also die ganze Palette. Mhm. Nur eines ist eigentlich, wenn ich zurückblicke, ich glaube, es gibt keine Koalition,
ja.
die ohne größere Skandale ausgekommen ist. Das heißt, auf unterschiedlichsten Feldern.
Wie die jetzige.
Es passiert immer wieder.
Mhm.
So, das heißt, deine Träume, dass du eine Koalition haben möchtest oder eine Regierung,
ohne Skandale,
die unschuldig und keusch ist,
ja, das,
in der Zukunft.
Ja.
Was ich verstehe, ist die Veränderungsfreude.
Ja.
Ja, die habe ich ja genauso.
Ich würde gerne nochmal, da du gerade Angela Merkel angesprochen hast, darauf zurückkommen. Sie hat sich ja groß entschuldigt in der letzten, also der Podcast kommt am Sonntag online, in den letzten Tagen und hat die Schuld stark auf sich genommen. Also etwas, was lange nicht mehr ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin in der Form getan hat. Ich weiß noch nicht, ich saß da tatsächlich bei meinen Eltern und wir haben das live gesehen und gehört und als sie da die Fehler wirklich auf ihre eigene Kappe genommen hat, da habe ich kurz mal auch wirklich aufgeschreckt. Dachte, Moment, was ist denn jetzt los? Warum, und die Frage habe ich mir sofort gestellt, macht sie das? Ist das auch wieder ein Mittel, um den Ruf der Partei zu retten, nach dem Motto, sie ist sowieso raus aus der Kiste, sie fährt das alles gerade noch zu Ende und versucht so viel Schaden wie möglich von der Partei zu nehmen oder warum hat sie diese klaren Worte gefunden und die gesamte Schuld auf sich genommen?
Also das sind wahrscheinlich, das sind verschiedene Interpretationen möglich.
Weil sie wirklich dabei
eine, die eine haben. Interpretation ist, dass es immer edel und schön ist, wenn jemand die Verantwortung für etwas, was mistig gelaufen ist, übernimmt. Die zweite Interpretation
ist ja in den letzten Jahren nicht oft passiert.
Ist, sie hat das gemacht wie japanische Firmenchefs, die sich verbeugen und eine Träne kullern lassen und damit die Firma reinigen. Mhm. Das ist
also in dem Fall die Partei.
Die Partei. Die Dritten sagen, es ist taktisch klug gewesen, dass sie sozusagen die Verantwortung auf sich genommen hat. Wobei ja jeder weiß, die Verantwortung tragen viele.
Ja, genau. Ja.
Na, und damit sozusagen für sie ganz egozentrisch sozusagen ein Sonnenscheinstrahl abfällt. Mhm. Im Sinne von großmütig und eigentlich ohne Grund hat die volle Verantwortung. So, ich, ich, als ich es gesehen habe, da dachte ich schon, da ist ein echter, authentischer Punkt drin. Aber sie hat wahrscheinlich vorher in der CDU-CSU-Fraktion solche Prügel bezogen.
Ja.
So hört man zumindest, dass sie wahrscheinlich das als die einzige Lösung sah. So, und dann hat sie das so gemacht und da war dieses Stück Ehrlichkeit drin, aber ich glaube auch, es war das Stück Unausweichlichkeit drin.
Ich finde es aber, ja, ich finde es leider ein bisschen, ich hatte erst so ein bisschen Hoffnung, so hey, ist das vielleicht jetzt so eine kleine Trendwende? Werden mehr Politiker und Politikerinnen in der Zukunft ihre Fehler so schnell eingestehen? Ich glaube, das ist auch wieder dann bei mir so eine utopische Vorstellung, dass das wird nicht passieren. Aber grundsätzlich finde ich das gar nicht schlecht. Also stell dir mal vor, jemand wie Frau Klöckner hätte sich früh dafür entschuldigt, dass sie Kontakte zu Nestle in solch einer Form gepflegt hat. Oder ein Andi Scheuer.
Firmenwerbung.
Genau, hätte dass also nicht, dass ich dadurch eine Politik von Frau Klöckner sofort feiern würde und sagen würde, ach gut, wenn sie jetzt entschuldigt hat, dann ist das ja alles super und sie hat das quasi bereinigt, aber ich würde mir das mehr wünschen, nicht nur von Angela Merkel, sondern eben auch von anderen Ministern, aber auch Abgeordneten, dass sie nicht immer versuchen, Fehler zu retten und zu überspielen und zu umgehen, sondern wirklich sich da mal hinzustellen, wie die Kanzlerin es jetzt getan hat und einen Fehler auch wirklich auf die eigene Kappe, den man verantwortet hat, auf sich zu nehmen.
Der Jens Spahn hat ja irgendwann letztes Jahr im Frühjahr gesagt, wir werden in dieser Pandemie noch oft um Verzeihung bitten müssen. Und er hat selber persönlich noch nicht getan. Und ich habe ihn mir sehr genau angeguckt auf der Regierungsbank, als die Kanzlerin ihre Regierungserklärung abgegeben hat.
Ja.
Und auch über das Krisenmanagement der Regierung gesprochen hat. Und der weiß genau, dass eine Entschuldigung schon längst überfällig gewesen wäre.
Ja.
Vor allem nach dem Spruch. So, ja. Das ist der eine Punkt. Und ich glaube, da fällt einem guten Politiker kein Zacken aus der Krone, denn jeder macht Fehler. Und wir sprechen ja immer auch von einer Scheiternskultur für die Gründerszene und dass man in Deutschland immer perfekt sein muss und dass es gut wäre, wenn einem sozusagen ein Fehler nicht das Leben lang anhaftet. Und da müssten eigentlich Politiker auch vorbildhaft sein.
Also der Fehler bleibt halt weiterhin dadurch scheiße, ne? Also das muss man, aber, trotzdem halte ich das, ich meine, das ist doch auch ein bisschen so eine, wie auf dem Schulhof, wie im Kindergarten, wenn man sich daneben benommen hat, dann entschuldigt man sich. Das ist doch, in meinen Augen gehörte das immer dazu. Und das, was die Kanzlerin jetzt da getan hat und das, was jetzt für einen großen Aufschrei gesorgt hat und was eine Sensation war, eigentlich sollte das doch so ein bisschen die Normalität sein, oder?
Ja.
Ja, cool, natürlich. dass wir da mal gleicher Meinung sind.
Ja, natürlich sind wir da gleicher Meinung, weil gute Politiker machen auch Fehler, Punkt.
Ja.
Und dann muss man dazu stehen. Ich habe auch Fehler gemacht in meiner aktiven Wirtschaftszeit. Ich habe wahrscheinlich auch Fehler gemacht als Abgeordneter, aber die waren bescheidenere. Weil ich war ja auch nicht in so hervorgehobenen Positionen, wo du gläsern bist und harte Entscheidungen treffen musst. Ich bin ja ein einfacher Abgeordneter. Aber ich habe auch in meiner aktiven Zeit dann auch über solche Fehler gesprochen und habe gesagt, da habe ich richtig Mist gebaut. So, Punkt. Aber das hat auch ein Stück mit Selbstsouveränität zu tun.
Ja.
So, deswegen, ich habe ja auf Twitter geschrieben, dass Jens Spahn auf mich fast noch pubertierend wirkt.
Das hast du auch schon mal in einem Podcast gesagt, aber schon vor einem Jahr.
Ja, okay, dann ist mir das wieder eingefallen.
Denn eigentlich, also so in die Richtung.
Eigentlich zeigt sich ja in einer Krisensituation, zeigt sich echte Führung.
Ja.
Guter Charakter.
Ja.
Oder schlechter Charakter.
Ja.
Oder unreifer Charakter.
Ist die Frage, ob man gerade in dieser Position dann einen Pubertierenden gerne sehen möchte. Also, wenn, das weiß ich nicht. Also.
Ja gut, aber jetzt verstehst du, eigentlich, ich würde jetzt im ersten Schritt sagen, Jens Spahn hat schon ganz kräftig Strafe bekommen. Seine Kanzlerträume sind zerstoben. Die Frage, ob er nochmal als Minister aufgestellt wird, ich glaube, das wird intensiv debattiert.
Ja.
Das heißt, für so einen Ehrgeizling wie ihn,
ja,
das trifft ihn ins Mark. Wäre so meine Vermutung. So, und jetzt ist natürlich, ich halte es für nötig, dass ein Sonderermittler eingesetzt wird, der genau jetzt auch mal anschaut, wie sind denn die Prozesse im Gesundheitsministerium gelaufen? Denn da gibt es zwei Abgeordnete, die viel Geld verdient haben durch graue und illegale Geschäfte. Und es gibt irgendwelche Beamte in Ministerien,
ja,
die dem zugestimmt haben. Und möglicherweise gibt es einen Minister, der ein solches Thema abgesegnet hat.
Möglicherweise.
So, und möglicherweise hat das aber auch nicht. So. Und hat aber vielleicht seine Sorgfaltspflicht verletzt.
Ja.
Oder er hat sie nicht verletzt, weil da irgendwo in der Amtsstube jemand was durchgewunken hat.
Und möglicherweise gibt es da auch noch einen Ehemann, der nebenbei auch noch in diversen Geschäften verzwickt ist. Ne?
Ja,
wir haben jetzt in dieser Folge auch relativ wenig über Jens Spahn gesprochen, ist mir gerade aufgefallen. Wir haben auch leider nicht mehr so viel Zeit.
Ja gut, aber jetzt haben wir jetzt...
Aber auch Jens Spahn, was du gerade schon richtig gesagt hast, ist ja kein Unschuldslamm.
Ja, mal so. Nein, aber er ist auch kein Schuldslamm.
Nein.
Sondern,
ja.
Und da seid ihr mir Jungen häufig zu vorschnell. Ihr urteilt, obwohl eine Vermutung noch sich nicht erhärtet hat.
Ich urteile gerade gar nicht.
Ich würde mich freuen, wenn ein Sonderermittler in Untersuchungsausschuss wir haben ja bald Ende der Legislatur, wenn ein Sonderermittler da reinguckt.
Ja.
Und wirklich sagt, da hat jemand Dreck am Stecken, das ist der und der, oder kein Dreck am Stecken, oder da ist was passiert und die oben haben es nicht gewusst, oder da ist was passiert und die oben haben es gewusst, und wo dann im Grunde die politischen und möglicherweise rechtlichen Konsequenzen gezogen werden.
Ja.
So, jetzt, bis jetzt, ich würde sagen, lieber Jens Spahn, du darfst auch eine Millionenvilla kaufen. Mit deinem Mann zusammen. Was ist jetzt da schlimm dran? Schlimm wäre es, wenn es graue Geschäfte irgendwo wären. Aber da gibt es, so wie ich da sehe, bisher überhaupt kein Indiz. Da wird im Grunde Verschwörungstheorien werden aufgebaut.
Wir müssen zum Ende der Folge kommen, aber glücklicherweise nehmen wir auch nächste Woche wieder einen Podcast auf. Und ich bin mal gespannt, je nachdem, welches Thema wir auch nächste Woche finden, ob wir vielleicht uns nochmal anschauen, was momentan passiert ja täglich.
Ja.
So viel, was in den nächsten 7 Tagen sich ergeben hat, was bei der Maskenaffäre passiert ist, ob da überhaupt was passiert ist, was Jens Spahn angeht, was überhaupt unsere politische Corona-Lage angeht. Ich meine, nächste Woche werden wir uns direkt in der im Osterwochenende befinden. Mal schauen, wie da die Lage in Deutschland aussieht. Ich bin gespannt. Ich bin auch wieder gespannt auf die Meinung der Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ich bleibe natürlich weiterhin gespannt, auch was die Entwicklung der CDU und CSU angeht. Wir haben heute wieder über viele einzelne Kandidaten gesprochen, aber grundsätzlich geht es ja auch der Partei im Allgemeinen nicht gut. Mich, muss ich ja immer so zynisch sagen, freut das.
Sie hat die meisten Prozente immer noch. Punkt. Und die Wahrscheinlichkeit,
aber auch die höchsten Verluste.
Ja, aber sie ist immer noch die Partei, der die meisten Menschen ihre Stimme geben.
Ja, und du sagst ja auch bewusst immer noch. Und ich bin gespannt. Ja,
ich freue mich immer, wenn wir wachsen und gedeihen. Darüber haben wir ja auch nicht gesprochen.
Über die FDP.
Ja, wir sind ja auch eine Partei, die Wirtschaft schätzt und wertschätzt. Und wir gewinnen Prozent.
Ja.
Ja, ganz gut.
Ja. Da freust du dich mehr, als ich mich darüber freue.
Ja, so sind die Unterschiede.
Aber auch Parteien wie die Grünen gewinnen ja an Prozenten und damit kann ich dann wieder zufriedener einschlafen.
So, damit beende ich, glaube ich, auch mal diesen Podcast. Ich denke, über dieses Thema werden wir in den nächsten Wochen noch sprechen.
Spätestens, wenn es auch gerade, Stichwort Bundestagswahlen, dort ein bisschen enger und schärfer wird. Und jetzt sagen wir aber erstmal Tschüss.
Tschüss.
Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.